Herr Jesus, wir loben dich. Wir danken dir, dass du uns so ein wunderbares Angebot machst, von deinem Wasser des Lebens zu trinken. Herr, auch heute Morgen stille unseren Durst und gib uns dein lebendiges Wort, das uns ernährt, das uns stärkt, um in deinem Willen, in deinem wunderbaren, ewigen Plan auch zu leben. Herr, du rufst uns und wir wollen deinem Ruf auch folgen.
Amen.
Trinken ist gut und wichtig. Ich bin immer froh, dass ich hier ein Glas habe. Und ich bin auch froh über diesen letzten Vers, den wir gelesen haben. Es ist eigentlich die letzte Aufforderung in der Bibel an uns Menschen, die heißt: Komm. Und wer will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wunderbar. Aber dahin komme ich erst noch. Bei der letzten Vers. Ich möchte trotzdem von vorne anfangen, aber ich will schon einen Ausdruck geben. Es endet gut. Der Herr hat einen wunderbaren Plan. Wirklich. Also, die ganze Bibel ist wunderbar. Wir lesen zurzeit in unserer Hausversammlung am Freitagabend ganz am Anfang der Bibel. Und wie alles beginnt. Und da sieht man schon, was Gott eigentlich vorhat. Und das beginnt so wunderbar, wie es auch endet. Ja? Es beginnt auch, da gibt es auch diesen Baum des Lebens, das Wasser des Lebens für uns Menschen, was uns Freude schenken möchte, Leben. Ja? Leben beinhaltet so viel. Und es beinhaltet auch, dass wir Menschen für Gott wichtig sind, dass wir eine Aufgabe haben. Eigentlich sieht man das sogar schon am Anfang, dass wir eine Aufgabe haben, mit Gott zusammenzuarbeiten, und wir sollen sogar über diese Erde mit ihm zusammen herrschen. Und dieses Thema, ich habe es hier jetzt erwähnt, eine königliche Priesterschaft, das wird uns jetzt noch ein bisschen beschäftigen. Ja? Wir haben schon angefangen, das zu zeigen. Es ist so ein wichtiger Teil vom Plan Gottes, dass wir das einfach ergreifen, weil es oft gar nicht so sehr unser Bewusstsein ist. Und wir hatten jetzt schon mal zwei Versammlungen, wo es einfach mal darum ging, dass wir erkennen, ja, wir sind nicht nur, wenn wir an Jesus glauben, nicht nur Kinder Gottes, Christen, sondern die Bibel bezeichnet uns, sagt, wir haben eine Berufung, ein Königreich für Gott zu sein, mit ihm zu herrschen, und auch eine Priesterschaft. Das sind Themen, die sind uns erstmal zu groß. Ja? Wie jetzt, wir sollen herrschen, wie geht es? Und Priester, da hat man auch sowieso schon viele Vorstellungen. Ja? Wie ist ein Priester, wie sieht er aus, was soll das sein? Aber es ist ein wichtiges Thema, und wir haben einfach gesagt, wir wollen es nicht einfach nur so mal erwähnen, ja schön, jetzt wissen wir es, sondern wir wollen ein bisschen reingehen, auch ein Verständnis bekommen. Was meint Gott? Wie soll das aussehen? Wie habe ich daran teil? Ja, es hilft uns ja nichts zu wissen, in der Bibel stehen solche Dinge, das ist so ein großer Plan, den Gott hat, aber ich sehe gar nicht den Bezug zu mir. Und das ist eigentlich unser Anliegen, und ich hoffe, das können wir gemeinsam auch noch in den nächsten Wochen hinkommen, dass wir wirklich erkennen, dass wir nicht nur schon eine königliche Priesterschaft, sondern ich habe mich noch nicht getraut, das hinzuschreiben, wir sind eine königliche Priesterschaft, ja, dass wir uns damit auch identifizieren können und verstehen, was dahinter steckt. Ja, es ist, wie gesagt, ein großes Thema, und wollen uns da ein bisschen rantasten. Ich möchte jetzt heute nochmal etwas weiterführen von einem wichtigen Punkt, der letzte Woche schon angesprochen wurde, nämlich gerade, dass die Bibel das sehr oft verbindet. Sie spricht davon, dass wir Priester sind. Kurze Frage nochmal, was ist eigentlich ein Priester? Also, was ist das Hauptsächliche, von einem Priester? Dient. Und wem dient er? Er dient uns? Nur uns? Also es gibt viele, die uns dienen. Er dient auch vor allem Gott. Genau. Aber auch uns, das ist richtig. Nicht sogar ein Diener dient. Ein Priester dient Gott und den Menschen. Er hat einen Dienst. Und in diesen Dienst wollen wir noch mehr reinschauen, aber mir ist heute wichtig, dieser Dienst ist noch mit etwas verbunden. Eigentlich immer mit diesem Aspekt von Gottes Reich, einem Königreich und seiner Herrschaft, dass Gott herrschen will. Und der Aspekt ist mir heute besonders wichtig, weil dieses Reich, ja, Gott, herrscht Gott nicht. Er hat doch die Erde, das Universum hat alles geschaffen, ist doch seins. Also was du gemacht hast, da bist du doch der Herr darüber, normalerweise. Ja, er sollte der Herr sein. Aber das ist, das zeigt die Bibel, es gab eine Rebellion, einen Aufstand gegen Gott. Satan hatte, es gab einen, war ein Engel, ja, ist ein Engelswesen. Er hatte sich in sein Herz genommen, er will selber diese Stellung haben. Er will selber Gott sein. Er will über alles herrschen. Er hat sich gegen Gott aufgelehnt und hat sogar einen großen Anteil der Engelswelt mit in seinen Widerstand gegen Gott genommen und sogar auch einen Großteil der Menschen. Ja, wenn wir heute schauen, der Mensch lebt auch in einem Zustand, dass er die Herrschaft Gottes, die Mehrheit lehnt es ab. Sie wollen nicht, dass Gott herrscht. Ja, das beobachtet es mal. Die Menschen wollen selber wie Gott sein, selber über alles bestimmen und herrschen. Und eigentlich, was Gott will, seine Herrschaft, interessiert eigentlich die Menschen nicht oder wenig, sind sogar dagegen. Dieses Problem ist auf der Erde wirklich sichtbar. Ja? Und es ist ein Problem, weil es gehört rechtmäßig dem, der es gemacht hat. Und Gott möchte es zurückgewinnen. Er will die Erde zurückgewinnen. Und wie tut er das? Er will es durch seine königliche Priesterschaft machen. Ja? Er will es, oder mit anderen Worten, er will es durch uns machen. Er möchte in uns Menschen haben, durch die er wieder auf dieser Erde herrschen kann. Und damit es möglich ist, müssen auch wir unter die Herrschaft Gottes kommen. Ich stelle mal die Frage, lebst du unter Gottes Herrschaft?
Ja.
Amen. Ja, es ist gut, wenn wir einen Wunsch haben, aber ehrlich gesagt, selbst dieses Thema ist für uns nicht immer so einfach. Wir nehmen gerne an, er ist mein Erlöser, er ist für mich gestorben, für meine Sünden, aber dass er mein Herr ist, mein König. Ich muss sagen, selbst für uns ist es oft sogar etwas, was wir nicht immer so wollen. Weil das Problem dieser Rebellion gegen Gott ist immer noch da. Und eigentlich mein Hauptanliegen heute Morgen ist zu zeigen, es ist wunderbar, unter Gottes Herrschaft zu kommen, weil er ein wunderbarer König ist. So einen Herrn zu haben, ist ein Riesengewinn. Es ist eigentlich eine Lüge des Feindes Satans, dass er das schlecht macht, dass er sagt, Gott gönnt dir das nicht, er ist hier, er will gar nicht, dass du glückliches Leben hat, er will dich nur ausnutzen für seine Interessen, wie auch immer. Satan arbeitet sehr dagegen, dass wir unser Herz öffnen und sagen, sei du mein Herr. Aber ich muss sagen, schon allein, dass Gott, obwohl er die Macht hätte, keinen Menschen zwingt, unter seiner Herrschaft zu leben, zeigt mir, was für ein wunderbarer König er ist. Er will, dass wir wirklich uns ihm öffnen können, erkennen, er ist es wirklich wert. unser König und unser Herr zu sein. Und deshalb habe ich auch diese Verse aus Hebräer 7 gewählt, weil es gibt hier eine ganz interessante Begebenheit, auch im Zusammenhang mit diesem Priestertum, das es heute gibt. Da gibt es einen Priester, der im Alten Testament auftaucht, der heißt Melchisedek. Und der Schreiber vom Hebräerbrief hat erkannt, dieser Melchisedek, der da auftaucht, ist eigentlich niemand anderes als der Sohn Gottes, als Jesus Christus. Und wenn man Melchisedek hört, dann klingt das irgendwie nach einem schwierig auszusprechenden Namen, der ganz ungewohnt ist hier. Aber was der Name heißt, ist herrlich. Eigentlich können wir immer sagen, also ich würde viel lieber, dass wir nicht mehr so viel von Melchisedek reden, sondern immer vom König der Gerechtigkeit. Damit können wir viel mehr anfangen. Wir haben diesen Dienst für Gott, ist nach der Art des Königs der Gerechtigkeit. Ist doch wunderbar. Wir haben heute einen Priesterdienst, auch unser Dienst soll sein nach der Art des Königs der Gerechtigkeit. Da spricht mich schon mehr an. Ja, okay. Hier gibt es einen König der Gerechtigkeit. Und er hat sogar noch eine andere Eigenschaft. Er ist der König von Salem. Salem heißt uns, sagt uns wieder wenig. Aber Salem heißt Friede. Der König der Gerechtigkeit, und er herrscht über eine Stadt, die heißt Friede. Ist doch wunderbar. So, eigentlich diese Stadt ist die Gemeinde. Dieses Bild zeigt eigentlich, Christus ist dieser König der Gerechtigkeit und seine Stadt heißt Friede. Ist die Gemeinde. Jerusalem auch ist eigentlich diese Stadt. Grund des Friedens. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Kombination. In der Gemeinde gibt es immer dann Friede und wir haben diesen Frieden, wenn der König der Gerechtigkeit hier herrscht. Wenn er herrschen darf in uns, in der Gemeinde, eigentlich in jedem Einzelnen von uns, wir merken, es gibt Friede. Und ich glaube, um das zu verstehen, sollten wir ein bisschen uns diese Verse aus Matthäus 5 anschauen. Weil dort wird beschrieben, welche Gerechtigkeit Jesus Christus hat. Ja, es ist eine Gerechtigkeit, der Maßstab steht weit über dem, was wir so als Gerechtigkeit normalerweise sehen. Und ich habe jetzt natürlich nicht das ganze Kapitel lesen lassen, wir werden es auch nicht lesen, aber es lohnt sich, das mal zu machen. Hier, dieses Kapitel, es wird häufig, wird es als die Bergpredigt bezeichnet, aber wenn man es liest, merkt man, es ist eigentlich wie das Grundgesetz von dem Reich, wo Jesus herrscht. Er ist ein König und in diesem, sagt er, das ist wie die Verfassung, wie das Grundgesetz, die Grundregeln, die in seinem Reich gelten, wo er König ist. Ja. Er spricht hier ganz viel von seinem Reich und sagt, so sieht mein Reich aus. Ich habe so ein Reich. Bei mir sind, das ist der Ausdruck meines Reiches, wenn ich herrsche. Und das ist wunderbar. Ja. Da erben die Sanftmütigen die Erde. Nicht wie heute in der Ellenbogengesellschaft, der sich am stärksten durchsetzt, der den anderen am ehesten so ein bisschen auf die Seite drückt und der Erste dran ist. Nein, die Sanftmütigen. Das ist wunderbar. Das hat einen anderen Geschmack, dieses Reich. Ich will es auch noch mehr haben. Ja. Er sagt, es hat einen ganz anderen Maßstab an Gerechtigkeit. Und noch vielleicht einzugehen in diesen Vers 20, den letzten Vers hier, da sagt er das auch schon, Wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht übertrifft, werdet ihr gewiss nicht in das Reich der Himmel kommen. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die waren die zur Zeit Jesu, die mit allem menschlichen Bemühen und Eifer versucht haben, alle Gebote Gottes zu halten und eigentlich die gerechtesten Menschen zu sein. Ja. Das war ihnen ganz wichtig. Sie haben ihr ganzes Energie, ihr ganzes Bemühen reingesetzt und sie wollten alles richtig machen, alle Gesetze einhalten und ganz gerecht sein. Und Jesus sagt, also wenn ihr so seid wie die, dann ist es zu wenig für mein Reich. Und es war auch so. Weil ihr eigenes Bemühen, das hat eigentlich keinen Friede hervorgebracht. Einige Kapitel später im Matthäus-Evangelium sagt ihnen, spricht Paul, Jesus sehr viel über sie und sagt, ihr legt auf die Menschen nur schwere Lasten. Ja? Eure ganzen Regeln und was man alles tun soll, das sagt er vor allem für die anderen und selber macht das gar nicht. Ja? Und die Gerechtigkeit, die ihr vorgebt, ist äußerlich. Eigentlich, ihr schaut nur, dass er vor den Menschen gerecht dasteht. Aber das innerlich in eurem Herzen sieht gar nicht so gerecht aus. Da ist so viel noch krank und kaputt. Und das ist einfach das Problem des eigenen Versuchs, so gerecht zu sein. Man kann selbst, wenn wir jetzt hergehen, wir lesen Matthäus 5 und wir wollen das alles irgendwie so selber schaffen, denn jetzt, das sind meine Regeln, die versuche ich einzuhalten. Dann wird es auch nicht funktionieren. Am Ende ist auch wieder so, wir äußerlich geben wir was vor, wir sind so gerecht, aber in unserem Herzen müssen wir zugeben, habe ich immer noch das Problem, was sagt er hier, dass ich mit meinem Bruder zornig bin. Ja? Jesus sagt ja, früher hieß es, du sollst nicht töten. Das ist jetzt Vers 2. Er sagt, aber wenn du mit deinem Bruder zornig bist, das muss man nicht unbedingt äußerlich sehen. Ja? Vielleicht kannst du zornig sein, und bei manchen merkt man es mehr, andere können das gut verstecken. Aber es ist schon nicht, entspricht nicht der Gerechtigkeit des Herrn. Selbst wenn du es irgendwie unterdrückst, bei ihm, er will wirklich, dass du deinen Bruder liebst und annimmst. Nicht nur in einem äußeren Weg. Ja. Und die Frage ist aber, ja, wie geht das dann? Wenn wir so einen Maßstab haben und der Herr möchte, dass wir so eine Gerechtigkeit leben, wie funktioniert das? Und deshalb waren mir diese Verse aus Römerbrief so wichtig, die wir gelesen haben, Römer Kapitel 8. Da steht eigentlich die Lösung. Das möchte ich nochmal lesen, weil das sind auch sehr wichtige Verse. Da heißt es, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz, also den Geboten, unmöglich war, weil es durch das Fleisch schwach war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die gerechte Forderung des Gesetzes in uns erfüllt würde, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Hier wird eigentlich sehr deutlich, das Problem ist nicht, dass die Gebote falsch wären. Ja? Es ist richtig, du sollst nicht töten, nicht stehlen, nicht ehebrechen, nicht. Es ist richtig. Das Problem ist, unser Fleisch, wir Menschen, sind zu schwach und wir merken, wir können eigentlich diesen Maßstab, den Gott hat, nicht erfüllen. Aber hier wird so wunderbar beschrieben, Jesus kam, um selber zu erfüllen. Er kam nicht, um uns Menschen zu sagen, ihr sollt alle so besser sein, du sollst so sein, du sollst so gerecht wie ich sein. Sondern er kam, um es selber zu erfüllen. Er hat diese Gerechtigkeit gelebt. Und das Wunderbare ist, ja, wenn ich ein Kind Gottes bin, wenn Jesus Christus in mir lebt, dann ist der, der das erfüllt und das lebt, der wohnt in mir und kann es in mir erfüllen. Und ja, das ist der Weg. Jesus in mir ist der König der Gerechtigkeit, der mir auch dieses Wesen schenkt. Wir haben gelesen, diese königliche Priesterschaft, sie soll diese Tugenden verkünden von dem, der sie berufen hat. Ja, wir sollen die Tugenden des Königs der Gerechtigkeit verkünden. Das ist eigentlich unser Dienst. Wie mache ich das? Ich soll diese Gerechtigkeit, die sollen wir verkündigen. Das ist eigentlich unsere Aufgabe. Es geht nur durch, weil er in mir lebt. Genau. Und hier sagt er ja, der Paulus sagt, es ist, indem wir durch den Geist wandeln, nach dem Geist wandeln. Und da habe ich doch nochmal ein Anliegen, das ein bisschen mehr anzuschauen. Vielleicht gucken wir uns mal noch Johannes 7 eine Stelle an. Vers 37 bis 39. Können wir zusammenlesen. Aber am letzten Tag, dem großen Tag des Festes, stand Jesus da, rief und sprach: Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies sagte er aber von dem Geist, welche die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht, denn Jesus war noch nicht verherrlicht.
Hier wird eigentlich so wunderbar vom Herrn gezeigt. Er hilft uns immer mit Bildern, ja, weil wir brauchen das. Er will hier erklären, was ist eigentlich dieser Geist? Wie erfahren wir denn den Geist? Weil wir können doch eigentlich mit dem Geist erstmal nichts anfangen. Das ist so, was ist denn? Das sehe ich nicht, das spüre ich nicht. Was ist denn der Geist? Und Jesus sagt, es ist lebendiges Wasser. Es ist ein Strom, er benutzt ein Bild, es ist wie ein Strom von Wasser des Lebens. Und von dem kannst du trinken. Ja? Er sagt, wenn du Durst hast nach dem Geist, oder in Matthäus 5 sagt auch, wenn du Durst hast nach Gerechtigkeit, nämlich das ist er selber, er ist der König der Gerechtigkeit. Wenn du Durst hast, dann komme und trink von mir. Und trinken, das kann nicht schwer sein. Also das Trinken, das hat mein Sohn geschafft, da war er noch keine 5 Minuten auf der Welt. Da hat er schon getrunken und unsere Tochter auch, die war sogar noch ein bisschen schneller. Also das können die Kinder schon fast automatisch. Das ist schon angelegt, die trinken sofort. Und da fließt was und es gibt ihnen Leben. Und wenn wir an Jesus glauben und diesen Geist haben, von diesem Geist zu trinken, das können wir. Das kann jeder. Das kann jeder Gläubige, jeder Christ kann diesen Geist trinken. Das ist in uns angelegt. Und deshalb dürfen wir nicht denken, das sei zu kompliziert. Ja? Und wenn ich das tue und von ihm trinke, dann, ja, dann kommt auch schon das Ergebnis, dass dann etwas fließt. Ich werde satt. Ja? Und ich kriege dieses Leben von Jesus Christus. Es stärkt mich, es wächst in mir. Und ich will jetzt dann nicht ins Detail gehen, aber ich habe entdeckt, also so ein guter Weg, ihn zu trinken, ist einfach zu rufen, Herr Jesus. Weil der Geist ist nichts Komisches oder so, es ist er selber, der heute
Es heißt hier in diesem Vers, der Geist war noch nicht, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Zu dem Zeitpunkt war Jesus noch Fleisch und Blut. Da gab es den Geist noch nicht. Aber als er gestorben und auferstanden ist, wurde er zum Geist, heißt sagt die Bibel, der Leben gibt. Der Geist ist Jesus selber. Ja? Und wenn du ihn willst, was machst du? Dann sagst du einfach, Herr Jesus, ich brauche dich. Herr Jesus, ich will dich. Ich komme zu dir. Und er sagt auch denen, die an ihn glauben. Ja? Einfach im Glauben zu rufen, Herr Jesus, du bist da, lass mich von dir trinken. Also ich mache das sehr oft. Ich mache das immer noch und jeden Tag. Und so oft ich Wasser trinke, muss ich ehrlich gesagt, ich muss auch vom Herrn trinken. Und ein wunderbarer Weg ist, ja, einfach ihn anzurufen. Oder manchmal singe ich auch einfach ein Lied und wende dabei mein Herz ihm zu und trinke auch von ihm. Es ist nicht kompliziert. Ich will euch sogar gar nicht sagen, wie alles geht. Ich glaube, ihr werdet es selber rausfinden. Das Leben, einfach das Machen, das Leben in uns wird uns lehren und zeigen, guck da, kannst du trinken. Da gibt es Leben. Das muss man gar nicht alles erklären. Das muss man einfach nur machen. Und ja, dann komme ich eigentlich schon zu den letzten Versen in Offenbarung, ganz am Ende. Das beeindruckt mich auch, dass es so die Bibel aufhört. Und dort heißt es, er zeigte mir einen Strom des Wassers des Lebens. Da gibt es immer noch zu trinken. Wir werden noch in Ewigkeit dieses Leben trinken. Gut, wenn wir es heute schon tun. Er ist klar wie Kristall. Und wo kommt er hervor? Aus dem Thron Gottes und des Lammes. Das finde ich interessant. Dieser Strom kommt aus dem Thron Gottes. Und ich denke, das zeigt es auch. Wenn wir von dem Strom des Lebens trinken, wenn wir vom Herrn trinken, das bringt uns sogar unter seine Herrschaft. Dann merke ich, Amen. Ich kann auch diesen König der Gerechtigkeit mehr erfahren und genießen. Und er fängt an, in mir zu herrschen. Und am Ende bringt es auch das Reich Gottes wieder durch mich auf diese Erde. Und damit möchte ich eigentlich schon aufhören. Ja, wenn wir diesen Weg nehmen, hat der Herr, obwohl es nicht kompliziert ist, wirklich einen Weg, seinen wunderbaren Plan mit uns auch zu erfüllen. Ja, Lob sei dem Herrn. Amen.